Das Allerwichtigste ist der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien. Da brauchen wir noch schnelleren Hochlauf in Deutschland, in ganz Europa, hin zu einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien. Und das geht eben nur, indem man zum Beispiel in Deutschland das Ausbautempo für Windenergie mindestens verdreifacht, wenn nicht sogar vervierfacht.
Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik.
Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Money Matters. Wir treffen uns schon zur dritten Staffel hier. Ich freue mich riesig. Mein Name ist Annalena Kümpel. Ich bin Moderatorin und für die normalpolitisch Interessierten hier. Und mir gegenüber sitzt, wie in jeder Staffel, Rasmus Andresen.
Hallo, auch ich freue mich wahnsinnig auf die neue Staffel mit vielen spannenden Gästen. Ich bin gerade wiedergewählt worden ins Europäische Parlament, komme aus Schleswig-Holstein und mache Politik für die Grünen.
Wir haben uns noch nicht gesehen, seit du wiedergewählt worden bist. Also ganz formell herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ich habe mich auch ein bisschen gefreut, also weil ich dachte, cool, dann geht auf jeden Fall der Podcast weiter. Also das kann man weitermachen, weil das ist ja ein mega schönes Projekt hier. Das macht richtig Spaß. Wir können mit wahnsinnig coolen Leuten sprechen. Aber ich finde es auch einfach gut, dass du wieder im Parlament sitzt. Ich finde, das Parlament braucht dich.
Das freut mich sehr und ich freue mich auch, dass es mit dem Podcast weitergeht. Und in der Tat, die Wahlen waren sehr nervenaufreibend und es ist jetzt auch für niemanden ein Geheimnis, dass die Europawahlen auch nicht so super waren aus einer progressiven Perspektive. In vielen Ländern sind rechte Parteien stärker und progressive schwächer geworden. Und deswegen haben wir da jetzt auch echt einen harten Job und man merkt schon, dass der Wind sich auch ein bisschen gedreht hat.
Leichter Downer, lass uns über die erste Folge sprechen. Völlig übergangslos. Wir sprechen über Energiepolitik. Energie- und Klimapolitik sind gerade mit unsere größten Herausforderungen. Und es ist ein Thema, das auf sehr vielen Ebenen fordernd ist. Es ist natürlich wirtschaftlich und politisch ein Thema, aber ich finde, es ist auch emotional ein total großes Thema. Vor allem seit, ja, weiß ich nicht, ungefähr 2 Jahren wird es sehr emotional diskutiert. Und es geht dabei natürlich um mehr als nur darum, dass Strom aus der Steckdose kommt. Energiepolitik ist ein ganz zentraler Schlüssel dafür, Deutschland zukunftsfähig aufzustellen, um die Klimakrise zu meistern, aber eben auch, um soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Stabilität zu sichern.
Genau, und das war wahrscheinlich schon immer so. Ohne Energie geht halt in der Gesellschaft nichts. Aber seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine vor einigen Jahren hat die Energiepolitik wirklich extrem großen Raum eingenommen. Die Energiepreise sind hochgegangen, Versorgungsfragen haben sich anders gestellt. Man hat aber auch gemerkt, wie abhängig gerade auch so ein Land wie Deutschland beispielsweise von fossiler Energie, aber vor allem auch von russischer fossiler Energie geworden ist. Und darüber müssen wir sprechen, denn wir werden viele wichtige Ziele nicht hinbekommen, wenn wir keine bessere Energiepolitik machen.
Und darüber sprechen wir jetzt auch mit einer der führenden Expertinnen für Energie- und Klimapolitik. Professor Dr. Claudia Kempfert ist hier vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo und herzlich willkommen. Claudia, du bist die Leiterin der Abteilung Energie- und Klimapolitik am DIW. Was gehört denn alles zum Bereich Energiepolitik?
Ja, zum Bereich Energiepolitik gehören vielfältige Themen. Also da geht es natürlich um die Energiewende, dass mehr erneuerbare Energien ausgebaut werden, Weggang von fossilen Energien, Kohle, Öl und Gas. Wir schauen uns auch die internationalen Märkte an, gerade bei Öl und Gas, aber auch Kohle spielt das eine Rolle. Uran, Atomausstieg gehört dazu, aber vor allen Dingen der Hochlauf erneuerbarer Energien. Welche Konsequenzen das hat auf das Energiesystem, auf das Stromsystem insbesondere, dass mehr Volatilitäten auftreten, also mehr Schwankungen, ja, wenn der Wind unregelmäßig weht oder die Sonne nicht immer scheint. Und diese Flexibilität, die schauen wir uns auch an. Und was natürlich auch dazu gehört, ist jetzt der Hochlauf der Elektromobilität. Für die dezentralen Verteilnetze ist das sehr wichtig und Speicherungen ebenso. Also eine vielfältige Bandbreite an Themen aus dem Bereich Energie. Aber letztendlich kann man es nicht loskoppeln von auch Gebäudesanierung oder auch den Verkehrsbereich.
Energiepolitik war ja schon immer ein wichtiges Thema und hat auch immer viel Raum in der Debatte eingenommen. Jetzt hat sich aber seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine dort nochmal ein bisschen was verändert. Was ist seitdem eigentlich passiert? Und Wie beobachtet ihr auch im DIW die Entwicklung in der Energiepolitik, seitdem Putin in die Ukraine einmarschiert ist vor ein paar Jahren?
Ja, genau. Also für uns war das ja nicht neu. Wir haben ja schon seit über 15 Jahren davor gewarnt, dass genau das passieren kann und wir da sehr abhängig sind, auch sehr verletzlich an der Stelle und wir seit über 20 Jahren Modellstudien machen. Also wir haben Simulationsmodelle für den europäischen Gasmarkt. Und die simulieren sehr genau, was passiert, wenn zum Beispiel Russland nicht mehr liefert oder auch andere Länder, wie sich dann das auswirkt auf die Gasmärkte und welche Preise da auftreten, welche Länder wann wie wo was beziehen können. Und wir haben uns schon 2014 die Rolle von Gazprom im europäischen Gasmarkt uns angeguckt und festgestellt, ei, das sieht nicht gut aus, das ist gefährlich, was wir hier machen. Und dann wurde es ja immer schlimmer, dann wurden ja auch noch Gasspeicher verkauft, deutsche Gasspeicher auch nach Russland. Und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine war jetzt so das Worst-Case-Szenario, was wir schon früher simuliert haben und auch dann relativ schnell die Konsequenzen abschätzen konnten und das auch öffentlich mitgeteilt haben, dass wir eben aus anderen Ländern Gas beziehen können. Das passierte ja auch genauso, weil es Gas gibt auf den Märkten, aber Russland eben nicht mehr jetzt dazu gehört und die Situation in Europa in manchen Ländern immer noch schwierig ist, was die energiepolitische Ausrichtung angeht. Aber wir beobachten durchaus, dass es einerseits auch jetzt der Weggang von russischem Gas bewirkt, dass noch mehr zum Beispiel auch Infrastruktur hinein investiert wird, überdimensioniert, gerade was Flüssiggasterminals angeht, aber andererseits auch so ein bisschen wieder so ein Rollback, weil jetzt politisch wieder diskutiert wird, na, war doch gut mit Russland damals und lasst uns da wieder zurückgehen, dann wird alles wieder billiger, vermeintlich billiger. Wir haben ja einen riesen hohen Preis dafür bezahlt, durch eben diese Fehler, die wir da gemacht haben. Aber da sehe ich so ein bisschen eine Gefahr dahinter, dass wenn jetzt wieder so russlandfreundliche politische Tendenzen kommen, dass wir da so ein bisschen wieder zurückgehen, auch in der Argumentation.
Man kann, glaube ich, sagen, dass die Abhängigkeit, die wir haben, auch in der Bundesrepublik, von gerade auch fossiler Energie, aber auch von russischer fossiler Energie, glaube ich, da nochmal sehr, sehr stark deutlich wurde oder ein Augenöffner vielleicht auch für viele, viele war. Gleichzeitig hast du auch gerade so ein bisschen beschrieben, dass wir jetzt vielleicht schon wieder in einer Phase sind, wo es so ein Rollback gibt oder droht zu geben. Wie beurteilt ihr denn als DIW die Antwort, die die Europäische Union, aber auch die deutsche Bundesregierung in den letzten Jahren auf diese neue Herausforderung, die so neu ja gar nicht ist, das hast du schon gesagt, aber nichtsdestotrotz sich vielleicht danach nochmal zugespitzter und schneller gestellt hat. Wie beurteilt ihr, was da politisch passiert ist, in den ersten Reaktionen, bevor dann wir vielleicht ein bisschen mehr über die Herausforderungen sprechen, die jetzt in der Zukunft dann kommen?
Genau. Also politisch war es ja eben so, dass dann, als die Pipeline gesprengt wurde, also die Nord Stream 2 Pipeline, die wir hätten eh nie in Betrieb nehmen sollen, aber das passierte dann ja auch nie, aber dass Russland dann wirklich aufgehört hat, Gas zu liefern, hat politisch ja zur Konsequenz gehabt, dass eben auf eine stärkere Diversifikation der Gasbezüge gegangen wurde, investiert wurde auch in neue Infrastrukturen, in Deutschland beispielsweise in Flüssiggasterminals, aus unserer Sicht zu viele, sind ja auch nur zu 50% ausgelastet, aber das ist so ein bisschen so eine Schutzmaßnahme, die da einerseits passiert, aber andererseits auch mehr erneuerbare Energien. Das war auch eine gute Entwicklung an der Stelle, dass man da auf einen schnelleren Ausbau geht, aber wiederum, wenn es ums Gas sparen geht, ist zwar die Industrie, die hat ordentlich reagiert, weil es wurde ja auch für die sehr teuer und hat teilweise verlagert oder setzt jetzt auf mehr Effizienz, auf Sparen. Aber beim Heizungsgesetz so, das war auch eine politische Konsequenz so ein bisschen daraus, da hat man ja sehr viel falsch gemacht. Das wurde dann komplett verteufelt und ist dann auch schief gelaufen. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn jetzt die Menschen wieder jede Menge Gasheizungen einbauen als Konsequenz, weil sie denken, die Gaskrise ist vorbei oder es wird irgendwie immer billig bleiben. Das ist natürlich nicht so, dass man da wieder in die falsche Richtung geht. Also da wurden politisch Fehler gemacht an der Seite und eben auch bei der Infrastruktur. Auf der anderen Seite aber auch eine größeres Bewusstsein geschaffen, dass wir davon weg müssen und dass wir Dinge anpacken müssen. Und ich glaube, das wurde auch tatsächlich verstanden. Europäisch, also Deutschland ist nun mal am meisten abhängig gewesen und musste da am meisten reagieren. Europäisch hat man ja auch schon früher, viel früher auf Diversifikation gesetzt, völlig zu Recht. Deutschland war ja da immer so allein auf weiter Flur mit der Sonderstrategie, sich noch abhängiger zu machen von Russland. Da hatte man die Probleme, die Deutschland hatte, so nicht im vollen Umfang, außer in Südosteuropa und einige Staaten, Österreich beispielsweise, die auch eben sehr viel Gas aus Russland bekommen haben. Und teilweise hat man da gut drauf reagiert und teilweise ist man heute noch abhängig, was es nicht besser macht. Das ist natürlich schon, wäre wünschenswert, wenn man da einheitlich weggeht von russischem Gas hin zu mehr erneuerbaren Energien.
Würdest du denn sagen, dass bei dem Argument der Energiesicherheit und auch die Überkapazitäten, die man im Bereich fossiler Energie zur Absicherung finanziert hat, man übertrieben hat?
Ja, bei den LNG-Terminals hat man übertrieben. Das zeigen unsere Studien ja auch. Wir haben uns das ja sehr genau angeschaut. Da ist man plötzlich aus völlig übertriebener Vorsicht da in hohe Investitionen reingegangen, teilweise auch in Naturschutzgebiete, wie zum Beispiel auf Rügen, was völlig überdimensioniert ist. Und wir bleiben auch bei unserer Einschätzung, dass diese Terminals sich auch nicht rechnen werden. Wir werden einen Rückgang haben, müssen auch vom fossilen Erdgas. Und dann brauchen wir diese vielen Terminals nicht. Wir sagen nicht gar keine, aber am besten schwimmende, die dann in einigen Jahren wieder weg sind. Aber so feste und 10 an der Zahl, das ist viel zu viel. Sie sind ja auch aktuell nur zu 50% ausgelastet. Wir haben Infrastruktur um uns herum nach Norwegen, aber auch Flüssiggaskapazitäten und Terminals, die ja überall in Europa gebaut wurden. Auf die kann man ja auch setzen. Und deswegen ist Deutschland da jetzt hat ein bisschen überdreht an der Stelle.
Siehst du denn, dass es dann Umdenken gibt und man sich euren Argumenten jetzt auch in der veränderten Lage sicherlich, um da auch fair zu bleiben, den Kollegen gegenüber, sich weiterentwickelt und ein Umdenken auch stattfindet? Oder hast du das Gefühl, man geht immer noch diesen etwas falschen Pfad?
Ja, also politisch beobachten wir immer noch, dass sie da den falschen Pfad gehen. Da sitzen ja auch immer in den entsprechenden Schaltstellen noch immer die Leute, die das vorher auch entschieden haben, zum Beispiel in Richtung Nord Stream 1 und 2. Und die sagen jetzt wieder, wir brauchen jetzt neue Infrastruktur, die Industrie drängelt, will das alles haben. Aber man wird jetzt sehen im Wahlkampf, wie sich das so ein bisschen herauskristallisiert, ob es bei den Grünen eher doch ein bisschen mehr Einsicht da ist. Und das auch zu hinterfragen, also zumindest auch die Gasbohrungen jetzt in der Nordsee oder in Süddeutschland oder ob jetzt wirklich alle Flüssiggasterminals wirklich zukunftsfähig sind, dass man das nochmal anders einschätzt, ja.
Du hast ja jetzt schon ein paar Mal auf die Energiewende angespielt, ne, und schon auch gesagt, dass es wünschenswert wäre, wenn wir jetzt die Erneuerbaren ein bisschen zügiger ausbauen. Wir müssen diese Energiewende vorantreiben. Was glaubst du, was ist dafür wichtig? Also welche Optionen siehst du, was müssen wir machen?
Ja, also das Allerwichtigste ist der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien. Da brauchen wir noch schnelleren Hochlauf in Deutschland, in ganz Europa, hin zu einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien. Und das geht eben nur, indem man zum Beispiel in Deutschland das Ausbautempo für Windenergie mindestens verdreifacht, wenn nicht sogar vervierfacht. Es ist leichter gesagt als getan. Es gibt viel Bürokratie. Man braucht irgendwie 7 Jahre, um eine Windanlage zu genehmigen und aufzubauen und 7 Monate aktuell, um ein Flüssiggasterminal genehmigt zu bekommen. Also das müsste genau umgekehrt sein aus meiner Sicht. Aber da gilt es, Bürokratie abzubauen, Flächen auszuweisen für in ganz Deutschland und ganz Europa auch für Windenergie, viel mehr darauf zu setzen. Das ist das Allererste und Allerwichtigste. Das Zweite ist das Energiesparen, sowohl im Gebäudesektor, Industriebereich, überall die Effizienz walten lassen. Und das heißt eben keine Energie verschwenden. Beispielsweise, wenn wir den Ökostrom direkt nutzen in der Wärmepumpe, im Gebäude oder in der Industrie oder im Elektroauto oder auf der Schiene mit Elektromobilität, dann sparen wir wahnsinnig viel Energie ein und verschwenden nicht mehr so viel, weil fossile Kraftwerke beispielsweise einen Großteil der Energie als Abwärme in Flüsse leiten oder ein Verbrennungsmotor auch sehr ineffizient ist. Wenn man das verbessert, spart man automatisch Energie ein. Wenn man aber anfängt, wieder Strom zu verschwenden, wenn man beispielsweise sagt, ja, man braucht jetzt irgendwie für die SUVs E-Fuels, dann braucht man ja 5 bis 8 Mal so viel Ökostrom, als wenn man den direkt nutzt und muss dann auch noch CO2 dazu tun, das ist wahnsinnig ineffizient, oder Wasserstoff im großen Stil nutzen will überall, dann verschwendet man wahnsinnig viel Ökostrom, den kostbaren Ökostrom und Champagner, ich bezeichne den immer als Champagner unter den Energieträgern, er ist kostbar, aber nur was für besondere Anlässe, da muss man wirklich kostbar mit umgehen, er wird gebraucht im Industriebereich, aber eben nicht im SUV oder auch nicht im Gebäudebereich, da hat das nichts zu suchen. Also das sind so die dringendsten Sachen. Sparen nochmal. Und das Dritte würde ich sagen, dass man auch bei der Industrie mehr transformiert und modernisiert. Wir haben wahnsinnigen Modernisierungsstau vor uns, was Digitalisierung angeht, auch Infrastruktur angeht. Und da muss rein investiert werden.
Ich finde, man hört da schon ganz gut raus, dass die Energiewende ja kein Thema ist, dass man isoliert sich anschauen kann, sondern das ja so alle möglichen anderen Bereiche noch mit berührt. Rasmus, wie siehst du das Thema Energiepolitik der Zukunft?
Also ich glaube, dass ganz viele relevante Punkte auch schon von Claudia Kempfert gerade erwähnt worden sind. Aus einer politischen Perspektive, auch aus Brüssel heraus, würde ich sagen, dass jetzt in den letzten Jahren auch auf Ebene der Gesetzgebung, also durch Parlament, Rat, EU-Kommission, ein paar Projekte angestoßen worden sind, Gesetze auch gemacht und formuliert worden sind, die genau das zum Ziel haben, was Claudia Kempfert angesprochen haben, diese Transformation jetzt nicht nur in Zielen zu formulieren, sondern auch umzusetzen. Dazu gehört beispielsweise auch dafür zu sorgen, dass erneuerbare Energien ausgebaut werden und zwar massiv. Das alles im Einzelnen ausreicht, das glaube ich nicht, aber da sind Sachen angestoßen worden. Und jetzt wird es neben der Weiterentwicklung auch von den Gesetzen auch darum gehen, halt eben jetzt massive Investitionen auszulösen. Und dazu gehört der Ausbau von erneuerbaren Energien, dazu gehört die Frage von Energienetzen auf europäischer Ebene insgesamt. Und dazu gehört aber aus meiner Sicht auch eine bessere und klimagerechtere Infrastruktur. Wenn wir erneuerbare Energien nicht ausbauen, dann bringt alles nichts, weil dann wird alles scheitern. Aber wenn wir erneuerbare Energien ausgebaut bekommen und auch gleichzeitig die Strom- und Energienetze haben, die dafür dann notwendig sind, den Strom oder die Energie dann auch dahin zu transportieren, wo sie hin muss, dann brauchen wir immer noch auch eine Umstellung beispielsweise in der Infrastruktur, sodass man mehr mit der Bahn, mehr mit dem ÖPNV unterwegs sein kann, dass wir nicht zu sehr auf Individualverkehr davon abhängig sind, sondern das europaweit auch gewährleisten oder man halt auch auf längeren Strecken vielleicht nicht immer den Flieger nehmen muss, sondern auch schnelle und attraktive Bahnverbindungen hat, die man auch bezahlen kann. Das wird, glaube ich, ganz wichtig. Und dann ist, glaube ich, das Thema Bezahlbarkeit insgesamt jetzt ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und da würde ich zwischen kurz- und langfristig unterscheiden. Langfristig ist in der Endstufe ein klimaneutrales Land oder Europa auf jeden Fall gut und ist auch sorgt auch dafür, dass der Strom, die Energie günstiger wird. Erneuerbare schneiden da sehr gut ab im Vergleich zu fossiler Energie oder auch Atom. Aber der Übergang muss finanziert und organisiert werden. Und da sehen wir, dass wir viele Herausforderungen haben bei den Energiepreisen für Unternehmen beispielsweise, die das als Standortnachteil zum Teil bei uns haben im Vergleich zu anderen Regionen in der Welt oder aber auch bei Privatbürgern, die halt in den letzten Jahren sehr, sehr stark auch Probleme haben, ihre Rechnung am Ende des Monats zu bezahlen und wo wir auch sehen, dass Energiekosten auch einen großen Anteil daran hatten, dass wir so eine hohe Inflation hatten in den letzten Jahren. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir unsere Energieversorgung neu gestellt haben, dass wir Abhängigkeiten von Russland zu spät reduziert haben und Alternativen noch nicht da waren. Und deswegen, glaube ich, gehört zu dieser ganzen soziale Ebene für Privatpersonen, aber auch die Frage, wie kann man Unternehmen bei der Transformation besser unterstützen, gerade energieintensive Unternehmen in der Industrie, gehört auf jeden Fall auch mit dazu. Und da ist noch viel zu wenig passiert. Und da hat man sich sowohl in Brüssel wie aber auch in der Bundespolitik bisher noch auf viel zu wenig verständigt, was da wirklich helfen würde. Und ich glaube, dass das gerade tatsächlich eine der größten Hindernisse dafür ist, ob wir es schaffen, die Klimawende hinzubekommen oder halt eben nicht.
Also das heißt, du sagst, das, was wir vor allem brauchen, ist irgendein sozialer Ausgleich, der uns diese Übergangsphase erleichtert?
Ja, zum einen das. Und mir ist da ganz wichtig, dass wir zwei Sachen verbinden. Das eine ist, dass wir Anreize dafür setzen, dass wir die Transformation auch gehen und nicht einfach nur günstige Energiekosten oder so durchsetzen. Dann machen alle so weiter und es ändert sich nichts. Mhm. Aber dass wir gleichzeitig natürlich auch sehen, dass dieser Übergang organisiert werden muss und dass es nicht die Menschen mit dem geringsten Einkommen sind, die Kosten tragen, oder dass wir dafür sorgen, dass Unternehmen, die eigentlich wollen, dass es die Klimawende gibt, dass sie gelingt und Teil davon sein wollen und die wir auch dringend brauchen, um Produkte zu entwickeln und diesen Weg zu beschreiten, dass die halt eben auch die Möglichkeit haben. Und da gibt es ja inzwischen sehr viele Beispiele, sei es die Stahlproduktion im Ruhrgebiet, oder ich habe auch bei mir in Flensburg Unternehmen, skandinavische Unternehmen sitzen, die im Bereich von Energiewende, Antriebstechnik, Elektrotechnik sehr gut unterwegs sind, aber für die hohen Energiekosten in Deutschland zum Teil ein großes Problem darstellen. Und da wäre es wirklich sehr unsinnig, wenn man jetzt aufgrund von, weiß ich nicht, fehlenden Haushaltsmitteln oder ideologischen Scheuklappen dort nicht auch eine aktive Industrie- und Wirtschaftspolitik macht, die dazu führt, dass diese Unternehmen für den Übergang Unterstützung bekommen, danach dann damit auch wieder gut Geld verdienen und das dann halt eben dem Staat dann auch wieder zurückgeben durch gute Arbeitsplätze, aber halt eben auch dadurch, dass sie dann am Ende des Tages auch wieder mehr Steuern zahlen werden.
Wir sprechen gleich nochmal über dieses Thema Wirtschafts- und Industriepolitik. Ich würde gerne erstmal noch einen kurzen Fokus legen auf diesen sozialen Aspekt. Claudia, hast du da eine Einschätzung zu dem, was Rasmus gerade gesagt hat? Also, ne, wie kann man diese Energiewende sozial gerecht machen und auch damit umsetzen?
Mhm. Ja, also ich teile das, dass es natürlich um soziale Gerechtigkeit gehen muss, aber Klimaschutz ist eben auch sozial gerecht per se, wenn man es gut macht, weil wenn man beispielsweise den ÖPNV stärkt, profitieren davon vor allen Dingen auch Niedrigeinkommensbezieher, wenn man in Deutschland Ticket hat, was bezahlbar ist, auch das, oder jetzt auch Emissionsgrenzwerte festlegt, auch in Städten, weil wir wissen, dass Niedrigeinkommensbezieher eben an Straßen wohnen, die umweltschädlich sind. Solche Dinge, und das schafft automatisch auch einen sozialen Ausgleich. Aber ich denke, gerade wenn es darum geht, heute anzugucken, wo auch die Belastungen sind, dann sieht man, dass es vor allen Dingen ausgelöst durch fossile Energien, weil wir die Gaskrise hatten und der Gaspreis stark gestiegen ist. Oder eben auch fossile Preise grundsätzlich ansteigen werden, auch weil wir ja CO2-Preise haben, die dann auch fossile Energien teurer machen. Und das benachteiligt vor allen Dingen sozial Schwache oder Niedrigeinkommensbezieher. Das wissen wir aus unseren Studien. Das heißt, da muss man gegensteuern. Und wir empfehlen da ein Klimageld auszuzahlen pro Kopf, wo wir wissen, dass es Niedrigeinkommensbezieher überproportional entlastet. Und da gibt es verschiedene Wege, das zu tun, aber es ist auf jeden Fall vorteilhaft. Man hat es bisher in Deutschland noch nicht ausgezahlt, das ist falsch. Das sollte man auch ändern, und ich hoffe, dass jetzt eine neue Regierung sich dem auch annimmt und da auch mehr auf soziale Gerechtigkeit setzt.
Mhm. Also ich hoffe das auf jeden Fall auch und ich glaube, dass wir das für Deutschland dringend brauchen. Ich glaube auch tatsächlich, dass die vorherige Koalition da stärker hätte priorisieren sollen. Ich glaube auch, dass wir CO2-Preiserhöhung stärker auch an soziale Instrumente koppeln sollten. Also sprich, wird der CO2-Preis erhöht, muss das auch verbindlich dazu führen, dass ein Klimageld eingeführt wird. Und da setze ich mich auch sehr, sehr stark für ein. Und wir Grüne tun das auch natürlich insgesamt. Aber es muss doch eine andere Priorität bekommen in der politischen Debatte, weil es jetzt oft so war, dass man dann doch, und ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, aber dann doch Subventionen für große Unternehmensansiedlungen oder so ein bisschen höher gewichtet hat. Und das ist, können wir uns, glaube ich, nicht mehr leisten. Auch wenn beides wichtig ist und wenn das Problem ja vor allem ist, dass wir in der Haushaltspolitik und den Rahmen, den wir zurzeit haben, ist halt zu einer Priorisierung kommen musste. Ich will aber auch noch ergänzend dazu sagen, dass wir solche Instrumente auch dringend auf europäischer Ebene brauchen, weil wir da natürlich die soziale Spaltung und nochmal auf einer anderen Ebene haben und das auch nochmal eine andere Herausforderung ist für EU-Staaten, denen es vielleicht auch wirtschaftlich nicht so gut geht, wie es Deutschland geht, beziehungsweise sie nicht so viele Spielräume haben wie die Bundesrepublik. Man kann kein Klimageld als EU einführen, also man kann das nicht kopieren und auf europäischer Ebene einfach machen, das wäre schön. Das geht nicht, aber es gibt andere Möglichkeiten, auch soziale Instrumente zu stärken. Das, glaube ich, brauchen wir auch in Brüssel.
Jetzt würde ich rausspringen aus dem privaten und sozialen Bereich in das Thema Wirtschaft und Industrie. Rasmus, du hast ja gerade schon einiges dazu gesagt. Und ich finde, das, was immer ankommt, ist, wir können schon Klimaschutz machen und wir können schon Energiewende machen, aber eigentlich machen wir damit unseren Wirtschaftsstandort kaputt. Das ist so ein bisschen die Geschichte, die erzählt wird. Claudia, wie hängen Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft tatsächlich zusammen?
Ja, also erstmal stimmt das Narrativ so nicht, dass, wenn wir Klimaschutz machen, der Wirtschaftsstandort gefährdet wird. Umgekehrt wird ein Schuh draus, weil wir eben zu wenig Klimaschutz gemacht haben, zahlen wir heute einen hohen Preis dafür. Wir sind einen enormen Investitionsstau, den wir da vor uns herschieben, insbesondere im Bereich der Infrastruktur, der Digitalisierung. Und das schadet der Wirtschaft ja insgesamt. Und dadurch, dass wir eben solche auch Wettbewerbsnachteile mittlerweile haben und sehen, dass andere Länder, zum Beispiel die USA oder auch China, subventioniert hinein investieren in die Bereiche Elektromobilität oder auch grüne Wirtschaft insgesamt. China nochmal sehr stark auch in Solarenergie. Da waren wir überall mal führend, so 15, 18 Jahre ist es her. Auch in Batterie beispielsweise, sind deutsche Erfindungen, Batterieforschung. Und die Ausgründung ging dann alle nach Asien. Und die haben dann die Lorbeeren oder ernten die Früchte ein. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Also da sollten wir das ändern und vor allen Dingen investieren in Zukunftsbereiche. Das sichert dann letztendlich auch Jobs und es sichert die Wirtschaft insgesamt. Und darum muss es letztendlich gehen, dass wir eine kluge Industriepolitik auch machen und investieren, Schuldenbremse lockern oder reformieren auf jeden Fall, um diese Investitionen auch stemmen zu können und der Industrie auch helfen teilweise, da stimme ich überein, aber eben auch nicht mit der Gießkanne, sondern wirklich ganz gezielt. Und dann schaffen wir eben Wertschöpfung, wir schaffen zukunftsfähige Jobs und werden damit auch im internationalen Kontext wettbewerbsfähig bleiben. Ein bestes Beispiel ist die Automobilindustrie, die eben viel zu spät auf Elektromobilität setzt. Das war lange klar. Ich erinnere mich an ganz schreckliche Diskussionen mit denen, auch vor 15 Jahren ganz arrogant immer gesagt wurde, dass Elektromobilität ist irgendwie was ganz Schreckliches und da ausgelacht wurde und viele andere auch und sich sehr überheblich da verhalten haben. Und am Ende des Tages zahlen die jetzt schon einen Preis dafür. Und der Strukturwandel, der muss natürlich kommen. Wir können, jedes Unternehmen weiß das, dass Innovationen kommen und dann da hinein investiert werden muss. Und in Deutschland sind wir offensichtlich sehr risikoavers und überlassen dann den Märkten anderen. Das ist nicht so klug. Wir sind da auch wiederum abhängig von China beispielsweise. auch industriepolitisch, das sehe ich auch wieder mit großer Sorge, wo man ähnliche Fehler wiederholt. Also insofern Klimaschutz und Wirtschaft und Klimaschutz gehören zusammen, sind eine Seite derselben Medaille. Und das sollte man nicht gegeneinander ausspielen, sollte man auch nie, es war schon immer falsch. Und es wird nicht richtiger, wenn ich das Argument jetzt gefühlt auch schon zum tausendsten Mal gehört habe in den letzten 20 Jahren. Und es ist einfach falsch. Und wir sehen es ja aktuell, dass wir einen hohen Preis dafür bezahlen, dass wir eben nicht rechtzeitig hinein investieren.
Ich teile das und ich glaube, dass es dafür auch sehr viele Beispiele gibt. Ich komme ja aus Schleswig-Holstein, Energiewendeland Nummer 1 in Deutschland, wo man gesehen hat, dass Investitionen in Erneuerbare, das konsequent auch zu verfolgen, aber dann auch dafür zu sorgen, dass die Wertschöpfung, die dadurch entsteht, also auch zum Teil die Gewinne vor Ort dann auch bleiben und dass das etwas ist, was auch eine Erfolgsgeschichte sein kann. Das Beispiel kann ich bei mir vor der Haustür jeden Tag an der schleswig-holsteinischen Westküste beobachten. Es gibt ja auch andere EU-Staaten, die da auch positive Beispiele haben. Jetzt kann man natürlich nicht große Industrieregionen mit kleineren Regionen unbedingt vergleichen, aber nichtsdestotrotz kann dieser Weg sehr erfolgreich sein. Und es gibt ja auch viele Unternehmen, die gar nicht grundsätzlich dagegen sind, sondern die auch diesen Weg gehen wollen und ein sehr, sehr starkes Commitment auch dazu abliefern, aber die halt sagen, wir brauchen die Unterstützung auf dem Weg dahin. Und das, was denen jetzt gerade Sorge bereitet, ist, dass sie keine Sicherheit darüber haben, dass sie diese Unterstützung in den nächsten Jahren vom Staat, von der Regierung halt eben auch bekommen können. Und das ist das, was einigen von denen Probleme macht und dazu führt, dass man jetzt halt eben auch zum Teil schlechte Schlagzeilen liest. Und das andere ist, dass ich glaube, wir auch sehr viel stärker wieder oder noch mehr als bisher in Forschung investieren müssen und das auch auf einer europäischen Ebene. Das Gegenteil passiert gerade. Es wird gerade im Forschungsprogramm der EU gekürzt. Aber ich glaube, dass wenn wir das Thema ernst nehmen, dann brauchen wir auch weiter Forschung und Entwicklung. Und das passiert zu wenig. Und da könnte man mit ein paar Milliarden mehr, das ist auf europäischer Ebene gar nicht so viel Geld, wirklich sehr, sehr viel Gutes machen. Von daher finde ich, gehört auch das mit dazu.
Ja, genau. Wenn ich da kurz ergänzen habe, das finde ich super wichtig, gerade diese Energieforschung. Katastrophe, was man da jetzt zusammenkürzt, auch was Batterieforschung beispielsweise angeht. Und ich wollte noch einen Satz sagen, Unternehmen brauchen auch, das stimme ich vollständig überein, Planungssicherheit und vor allen Dingen verlässliche politische Rahmenbedingungen, die dann nicht immer wieder in Frage gestellt werden. Beispiel ist eben dieses Verbrenner aus, dass man da jetzt wieder anfängt zu suggerieren, ja gut, wir gehen alle wieder hin zum Verbrenner und die Menschen kaufen dann wieder Verbrenner. Fahrzeuge. Das ist so ein Beispiel, was dann in die falsche Richtung geht. Und davon gibt es im Moment ja eine ganze Menge. Und diese verlässlichen politischen Rahmenbedingungen, die halte ich für essentiell.
Ich würde gerne noch mal ganz konkret über Geld sprechen. Ja, wir haben ja jetzt über verschiedene Dinge gesprochen, die passieren müssen, damit die Energiewende funktioniert. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir an Geld, um eine sozial gerechte Energiewende zu schaffen? Claudia, ihr habt da bestimmt Zahlen zu, oder?
Also es gibt viele Zahlen, die man in den Raum werfen kann, was es an Investitionsgrößen benötigt und wer da wie wo was stemmen kann, an welcher Stelle es sinnvoll ist. Von staatlichen Ausgaben her ist es ja wirklich sichtbar. Wir haben es ja vorhin schon aufgezählt. Es sind nicht nur Schulen, es sind die Straßen, es sind die Infrastrukturen insgesamt, die Bahn, die völlig marode ist, Digitalisierung fehlt. Also da sind ja enorme Mengen auch an Investitionen nötig. Aber ich wollte nur sagen, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht und wenn der Staat jetzt auch stemmen muss, geht es ja einmal darum, auch die Schuldenbremse zu reformieren. Da sollte man nicht dogmatisch dran festhalten. Aber man kann auch zum Beispiel erstmal ansetzen beim Abbau fossiler Subventionen, die wir noch immer haben. Also das Steuersystem ist auf fossile Welt ausgerichtet. Auch beispielsweise, wenn das Verbrennerfahrzeug noch immer bevorteilt wird, wie das Dieselsteuerprivileg, ist nur ein Beispiel. Oder der andere Weg ist auch, dass man sozialer gerechter gestaltet. Das hatten wir vorhin schon das Thema über eine Vermögenssteuer, die höher ist als das, was man da im Moment hat und auch eher fossile Energieunternehmen zur Kasse bittet. Das sind die Verursacher dieses ganzen Leid- und Klimawandels und verdienen einen Haufen Geld. Und da würde man auch eher Akzeptanz für schaffen bei den Menschen, zeigen auch die Studien, wenn man da ansetzt und die Leute sehen, ich bin ja nicht die Einzige, die irgendwie auch gefragt wird immer zu diesen Themen und ich muss was leisten oder muss was ändern und die großen Fossilen machen weiter wie bisher. So, das kann nicht sein. Also man versucht es ja ein bisschen über CO2-Bepreisung, aber man könnte auch sehr viel stärker daran gehen oder eben auch, was Superreiche angeht, die einen wahnsinnig hohen CO2-Fußabdruck haben, den es in keinster Weise wehtun würde, wenn man da ein bisschen stärker rangehen würde, einfach auch die Privatjets stärker besteuern oder die ganzen Dinge, die dort getan werden. Und da würde man auch eher für soziale Gerechtigkeit sorgen. Das hielte ich für sehr sinnvoll.
Ich finde es sehr schön, weil alles, was du gerade angesprochen hast, sind Themen, die wir auch in den letzten beiden Staffeln schon in einzelnen Folgen hier besprochen haben. Ich wünsche mir aber trotzdem eine Zahl. Ich nehme auch so eine Range an Zahl. Also hast du eine, weiß ich nicht, so eine von bis Zahl, wie viele Milliarden sind es, die wir investieren müssen?
Ich frage immer zurück, was nützt uns diese Zahl? Kann das irgendjemand einschätzen? Warum wollen alle immer so eine Zahl, um dann in der Welt herumzulaufen wie Peter Altmaier im Jahr 2015? Die Energiewende kostet 1 Billion und damit hat er alles ausgebremst und das führte zur sogenannten Altmaier-Delle, dass wir am Ende des Tages die erneuerbaren Energien ausgebaut haben, weil alle eine Schocksituation sind, weil sie die Zahlen gar nicht einordnen können. Ich bin kein Fan, überhaupt gar kein Fan von solchen Zahlen. Es gibt zig Studien von bis, die ich nicht nennen möchte. Ich sehe einfach die riesigen Vorteile, wenn wir hinein investieren, weil diese Kosten werden ja missinterpretiert als Kosten der Energiewende, die uns über die Haare wachsen so und das keiner bezahlen kann. Dabei sind es Investitionen in Zukunftsbereiche und das Unterlassen eben dieser Investitionen, weil wir damals 1 Billion genannt haben oder Herr Altmaier diese Billion in den Raum gestellt hat, haben wir alles zum Erliegen gebracht. Insofern bin ich eine große Freundin davon zu fragen, was kostet es uns denn, wenn wir nichts tun? Und diese Frage hätte ich gern beantwortet. Und da wissen wir aus zig Studien, dass es irrsinnig teuer wird. Da geht es dann in die Billionen, die wir weltweit sehen. Auch das zeigen die Studien, wenn wir nichts tun. Und das zahlen wir die ganze Zeit. Und über diese Zahl spricht keiner. Und die Frage, er fragt auch keiner. Und ich würde es gerne mal umdrehen. Deswegen bei jedem Interview, wo ich es gefragt werde, frage ich einfach zurück, was kostet es denn, wenn wir es nicht tun? Weil 20 Jahre lang habe ich Zahlen genannt oder Herr Altmaier irgendwie auch. Und am Ende des Tages hat es uns nichts gebracht, außer dass wir abkommen vom Pfad.
Also für mich als Politiker ist es eher so, auch wenn ich das sehr gut nachvollziehen kann, dass für mich so eine Zahl den Auftrag darstellt, was wir auf finanzpolitischer Ebene machen müssen, um es hinzubekommen. Und deshalb habe ich da ein bisschen ein anderes Verhältnis zu den Zahlen, aber ich teile dieses Argument grundsätzlich natürlich. Ja, es ist viel teurer, um das 5- bis 10-fache mindestens Sachen nicht zu machen, als es zu machen. Und je länger wir warten, desto teurer wird es. Und das finde ich ist dann nochmal eher auch ein Qualitätspunkt und nicht so sehr so eine Zahlenfrage. Wenn man sich die Studien näher anguckt, die Zahlen behandeln, wir Grüne haben da auch vor der Wahl, vor der Europawahl nochmal was in Auftrag zugegeben, findet man auch im Detail auf der Website der Grünen Europafraktion, dann sieht man auch, in welche Sektoren vor allem investiert werden muss. Und die beschreiben auch ganz gut die Herausforderungen, die wir haben. Und da sieht man anhand von sehr, sehr vielen Studien, dass so die größten 3 bis 4 Bereiche, zum einen der Bausektor, zum anderen die Frage von Energieerzeugung ist, aber dann natürlich Transport und Landwirtschaft. Wir haben, wie gesagt, so eine Studie rausgegeben, die das sogenannte Rousseau-Institut mal modelliert für Europa, für die Europäische Union anhand von Beispielländern wie Deutschland mal aufgeschrieben. Und das, finde ich, ist das Interessante, weil das ist jetzt vielleicht wenig überraschend, dass der Bausektor da sehr, sehr wichtig ist, weil wir auch spätestens seit dieser blöden Heizgesetzdebatte. Also nicht das Gesetz oder die Debatte an sich ist blöd, aber die Art und Weise, wie sie abgelaufen ist. Claudia hat das auch schon gesagt. Wissen wir, dass das ein wichtiges Feld ist, aber das hat sich halt eben auch nicht geändert. Und da wird man halt eben die Kosten nicht abwälzen können auf MieterInnen oder HauseigentümerInnen von kleinen Einfamilienhäusern oder so, sondern da wird man das anders und solidarisch finanzieren müssen. Und da möchte ich mich zum einen dem anschließen, was du, Claudia, gerade gesagt hast, und zum anderen erzählen, dass wir auch im letzten halben Jahr, seitdem die Europawahl war und wir jetzt sich die neue EU-Kommission konstituiert hat und jetzt dann auch im Amt ist, darüber auch gesprochen haben mit den neuen EU-KommissarInnen. Und der Kommissar, der für Klima zuständig ist, ist auch für Steuerpolitik zuständig. Und das finde ich als grüner Finanzpolitiker eine ganz smarte Kombination. hat sich zum Beispiel geöffnet, auch zu sagen, wir müssen beim Thema grüne Finanzierung was hinbekommen und wir müssen da auch steuerpolitisch ansetzen. Aber ich will halt eben auch nicht, dass die Kosten einfach abgewälzt werden auf die, die am wenigsten haben. Und er hat uns ja zum Beispiel gesagt, dass er sich diese ganze Frage der Besteuerung von Flugverkehr nochmal anschauen will und sich gut vorstellen könnte, dass man beispielsweise eine Abgabe auf Business-Class-Tickets macht, die definitiv nicht die Niedrigeinkommen-Familie trifft, die irgendwie einmal im Jahr in Urlaub fliegt, sich anzugucken. Oder halt aber auch eben so Sachen, wie die Claudia auch gerade schon erwähnt hat, wie zum Beispiel Privatjets, solche Geschichten, ob man da nicht auch ein bisschen das Steuerrad drehen kann und ob das dann nicht auch dazu führen kann, dass wir nicht die komplette Transformation dadurch finanzieren. Dafür ist es dann auch nicht groß genug, aber zumindest einen Beitrag dazu leisten kann, dass wir die Transformation auch von der Finanzierungsseite stemmen. Mein letzter Punkt ist in Bezug darauf, dass wir oftmals von Konservativen in dieser Debatte hören, ja, da muss man viel Geld einsetzen, das ist richtig und das wollen wir auch, aber es geht eigentlich nicht mit öffentlichen Mitteln, weil das ist so viel Geld, das kann die öffentliche Hand gar nicht hinbekommen. Man braucht private Investitionen. Und das ist auch nicht ganz falsch. Man wird private Investitionen auch brauchen und man wird auch privates Kapital stärker mobilisieren müssen, um die Transformation gut hinzubekommen. Aber das eine ist nicht das Gegenteil von dem anderen, sondern die beiden Punkte bedingen sich gegenseitig. Das heißt, wenn wir nicht mehr öffentliches Geld im Haushalt, egal ob jetzt in Brüssel oder in Berlin, in die Hand nehmen, dann wird privates Kapital nicht folgen. Und deshalb ist so dieses Gegeneinander ausspielen, was so Leute wie Christian Lindner oft machen, sehr, sehr schädlich und führt am Ende nur dazu, dass weder privates noch öffentliches Geld eingesetzt wird. Und das wäre, glaube ich, das Dümmste, was man machen kann.
Okay, auch wenn wir noch in ganz, ganz viele kleinere Einzelteile reingehen könnten, die ja jetzt alle angesprochen wurden, die verschiedenen Sektoren und so weiter, würde ich den Deckel hier einfach einmal drauf machen mit den beiden Abschlussstatements, die es jetzt von euch beiden gab. Claudia, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir Zeit genommen hast.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Okay. Das war für uns relativ lang, aber wir haben ja schon häufiger festgestellt, dass wir eigentlich für die Komplexität der Themen fast zu kurze Podcast-Folgen haben. Also vielleicht auch ganz angemessen. Wie war es für dich?
Also ich fand es super spannend, auch weil, ich meine, Claudia Kempfert ist ja jetzt ein Name, den man auch schon mal vorher gehört hat oder mal ein Interview gesehen hat oder so. Und ich finde zum einen sehr beeindruckend, wie klar und stark sie mit ihrer Arbeit auch in der öffentlichen Debatte verankert ist, aber auch wie sie es schafft, sich ja auch selbst zu behaupten, weil sie ja auch sehr viel Gegenwind bekommt und nicht von diesem Kurs ablässt und eine klare Perspektive hat, die so eine Richtung beschreibt, aber auch gleichzeitig ja auch deutlich macht, wo sie vielleicht auch Fehlentwicklungen sieht, ja, und wo sie sich auch von Politik mehr wünscht, wie zum Beispiel bei dieser Frage von LNG über Kapazitäten. Und direkt nach dem Angriffskrieg, aber dann halt eben auch heute eine klare Erwartungshaltung auch hat an die Politik. Also ich fand, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
Du hast das erste Mal im Podcast öffentlich einen Politiker geschämt.
Ist das so?
Ja, das ist, also Christian Lindner, das ist jetzt gerade natürlich auch ein bisschen Konsens, aber
du meinst, ich wage mich jetzt hervor, weil ich weil das so eine einfache Beute jetzt ist.
Das klingt sehr gemein, aber also aber bisher ist das einfach nicht passiert. Bisher warst du da immer sehr zurückhaltend. Deswegen ist es mir sehr aufgefallen, dass du gerade einfach so casual nochmal
neuer Stil in der dritten Staffel
Christian Lindner gedroppt hast. Genau. Ich war am Ende einfach froh, dass ich keine Antwort geben musste auf diese Rückfrage, wie viel Geld es denn kostet, wenn wir die Energiewende nicht machen, weil ich habe natürlich keine Antwort. Aber ich hätte es spannend gefunden, weil ich vermute fast, dass Claudia irgendwo in ihrer Forschung eine Antwort hat. Also die hat bestimmt eine Idee davon, welche Kosten wir haben, wenn wir das nicht angehen.
Also ich verstehe allerdings sehr, sehr gut ihr Argument. Ich habe auch so kurz mal überlegt, man sagt doch jetzt einfach eine Zahl. Also, aber ich verstehe das schon, ja. Und ich meine, es gibt tausende Zahlen und die gehen alle in dieselbe Richtung, dass wir ein paar hundert Milliarden pro Jahr zu wenig ausgeben, zumindest EU-weit. Und die Zahlen hätte sie ja auch nennen können. Aber sie macht das nicht, weil sie wahrnimmt, dass das der Umsetzung schadet. Und das fand ich war eine interessante Perspektive, weil ich das eigentlich andersrum mache. Ich sag immer, wir wollen das und wir müssen das hinbekommen und das kostet es, aber wir tun das nicht und das ist doch bescheuert, deswegen brauchen wir eine andere Finanzpolitik und sie vermeidet die Debatte, weil sie lieber über die Inhalte reden will und das ist ein ganz anderer Ansatz und ich sage nicht, das eine ist richtig, das andere ist falsch, aber ich fand das sehr spannend, weil ja, ich mich dem Thema halt eben ein bisschen anders näher und eher mit den Zahlen dann arbeite und das scheint sie nicht zu wollen oder vielleicht hat sie damit auch keine guten Erfahrungen gemacht und das ist ja interessant.
Ich bin mir sicher, dass DEW intern über diese Zahlen gesprochen wird und du bist ja Haushaltspolitiker, also du hast es ja auch gesagt, für dich ist die Zahl, was kostet das, ist der Auftrag, was müssen wir haushaltspolitisch an Geld beschaffen. Ja, das ist ja das, womit du dann arbeiten musst und aber das mal zu unterscheiden von mit welchen Themen gehen wir eigentlich in die Öffentlichkeit, welche Aspekte müssen denn eigentlich wie öffentlich besprochen werden? Das fand ich, wie du auch, einen wahnsinnig spannenden Gedanken. Nächste Woche schauen wir uns an, wie die aktuellen Strukturen im Staat wirtschaftliche Ungleichheit verstärken und wie das unsere demokratische Stabilität gefährdet. Und zwar haben wir dafür Professor Dr. Katharina Pistor bei uns. Sie ist Direktorin des Center on Global Legal Transformation an der Columbia Law School. Also wir haben hohen Besuch aus den USA. Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Ich auch. Ganz anderes Thema.
Ökonomen sagen dann sehr oft, das werden ja die Aktionäre und auch die Direktoren antizipieren und werden sich deswegen richtig verhalten. Aber das stimmt natürlich nicht, weil wenn ich kurzfristige Gewinne gegen einen möglichen Schaden in ein paar Jahren, wie hoch und wo und wann, wissen wir nicht genau. Wenn das gegeneinander gestellt wird, geht es immer um die Gewinne.
Wir freuen uns, von euch zu hören und dafür könnt ihr euch per Social Media beispielsweise bei mir melden. Die entsprechenden Links dazu findet ihr in den Shownotes.
Außerdem könnt ihr uns mittlerweile Sprachnachrichten schicken. Die werden wir in den nächsten Folgen immer mal wieder einblenden. Wir freuen uns über eure Meinungen, eure Gedanken, eure Fragen. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns unbedingt eine Bewertung da. Wir freuen uns über eure ehrliche Meinung, aber ehrlich gesagt freuen wir uns am meisten über 5 Sterne. Und empfehlt den Podcast gerne euren FreundInnen und euren FeindInnen weiter.
Und abonniert ihn gerne, denn dann kriegt ihr sofort mit, wenn eine neue Folge online geht.
Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.